Liebe Geschwister, das Thema für heute Abend, gewaltig einfach. Nämlich 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Ich habe gesagt, gewaltig einfach. In Psalm 119 steht da ein passendes Wort. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet. Und unser wunderbares Gotteswort wird ja hier eröffnet, in 1. Mose 1, Vers 1. Können wir gespannt sein? Ich auch. Bin selber gespannt, was jetzt dann kommen kann. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Das sind die ersten drei Verse, die unser wunderbares Gotteswort eröffnen. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, macht weise wen? Den Einfältigen. Den Einfältigen. Aber hier in diesem Saal sitzt ja heute Abend kein Einziger, der einfältig ist. Nicht? Da muss ich sagen, leider. Leider. Genau wieder den Korinthern sagt er, schreibt er. Wenn sich einer unter euch dünkt, weise zu sein, der werde ein Tor, damit er wirklich weise werden kann. Salomo ebenfalls. Siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. In Sacharja 11. Die Rede von den 30 Silberlingen und von einer Herde des Würgens, die ein Hirte betreut, und dann kommt ein ganz unmögliches Wort, ausgerechnet für den Leser der Bibel, der allem glauben will und allem glaubt, was geschrieben steht. Ihr versteht mich sofort, wenn ich das schnell anführe. Spricht Gott zu Sacharja, nimm dir einen Stab und nenne ihn Huld, der Stab Huld. Und nimm diesen Stab und brich ihn. Wodurch ich anzeige den Zuschauern, dass ich den Bund brechen werde, den ich mit allen Völkern gemacht habe. Das ist doch ein unmögliches Wort. Es ist doch unmöglich, dass unser Gott den Bund brechen kann, den er mit allen Völkern gemacht hat. Und jetzt heißt es so schön, vorweg, da erkannten, ich setze hier nur das Wörtchen nur hinzu, zur Verstärkung, da erkannten nur die Elenden der Herde, dass es das Wort des Herrn war. Das ist aber schwierig, nicht? Da noch einen solchen Ausspruch als Wort Gottes zu verstehen. Sehr kurz. dass ein eine Vorspeise für heute Abend, weil wir gehört haben, ja, dass die Eröffnung des Wortes macht weise, erleuchtet, macht weise den Einfältigen. Büchlein von Fritz Binder, Heilige Einfalt. Wunderbar. Kehr zurück. Da erkannten die Elenden der Herde des Würgens. Und ich darf sagen, liebe Geschwister, wird kaum jemand unter uns sein, der nicht merkt, nach Leib, Seele und Geist, ja, entsprechend der letzten Stunde, in der wir heute leben, dass Gott auch den Feinden und den Feinden mehr und mehr erlaubt, die Elenden der Herde, ja, denen schwer zu machen. Umso wunderbarer dürfen wir dann die Treue und Herrlichkeit der Liebe unseres Herrn erleben. Da erkannten die Elenden der Herde des Würgens, dass es trotzdem das Wort Gottes war, nämlich ich bitte den Herrn, mir Worte zu schenken jetzt, damit ich diese Vorspeise kurz fassen kann. Mose wird von Gott zum Gott des Pharao gemacht und zum Gott seines Bruders Aaron. Mose steht also Gott da. Und der Hirtenstab in seiner Hand steht wen da? Wer ist der gute Hirte? Gott ist der Vater, von Gott dem Vater geschenkt. Jesus Christus. Hier ist es der Hirtenstab Huld. Jesus Christus. Ich brauche nur ein Wort zu sagen. Wir nennen das, was sonst die Kirche Abendmahl nennt, nennen wir mit Vorliebe Feier des Brotbrechens. Was ist das denn für ein Brot, das gebrochen wird? Es ist das wahrhaftige Brot Gottes, das hier gebrochen wird. Und wie heißt dieses wahrhaftige Brot Gottes? Jesus Christus. Aha. Hat Gott dieses wahrhaftige Brot Gottes eines Tages brechen lassen? Zur Speise einer verlorenen ganzen Schöpfung. Zur Rettung. Jawohl. Wie heißt denn dieses von Gott gebrochene Brot namens Jesus Christus? Sein Name heißt Wort Gottes. Aha. Um den Bund zu brechen, den Hirtenstab zu brechen, als Brot Gottes zu brechen, ja. Den Bund, die Grundlage jedes Bundes, den Gott mit allen Völkern gemacht hat, heißt Jesus Christus. Und damit Gott diese Bündnisse, die er mit allen gemacht hat, auf seine überragende, anbetungswürdige Weise erfüllen kann, diese Bündnisse bestätigen kann, herrlich machen kann, war es unumgänglich, dass er nun diesen seinen Hirtenstab holt, auf Golgatha gebrochen hat, als gebrochenes Brot Gottes. Verstehen wir jetzt langsam? Insofern wir schon erkannt haben, dass auch wir zu den Elenden der Herde gehören, haben wir jetzt dieses unmögliche Wort Gottes verstanden oder begonnen zu verstehen. So, das war die... Dankeschön. Zacharja 11, Vers 10. Vers 10.
Und die Bibel steht aus Psalm 139, Vers 130. So verwendet der Richtweisende und die Vollwende.
Danke, Sir. So. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da sind in diesem ersten Satz zwei Wörtchen von allen Übersetzern unterschlagen worden. Es wird einfach erklärt, die zwei Wörtchen lassen sich einfach nicht übersetzen. Und Bruder Bader, der es ja sehr genau nimmt, hat dann wenigstens an der Stelle, wo in diesem ersten Satz bei dieser Eröffnung des Wortes Gottes die kleinen Wörtchen stehen, ein Strichlein eingefügt. Und natürlich, wer nimmt sich dann schon in seiner Übersetzung die Mühe, wenn er da zwei Strichlein sieht, irgendwo die Erklärung zu suchen, was bedeuten die zwei Strichlein? Also die zwei Strichlein habe ich auch überlesen. So. Wunderbarerweise sind diese kleinen Wörtchen derart vor uns hingestellt, dass sie nur aus zwei hebräischen Buchstaben bestehen, nämlich ausgerechnet aus dem ersten hebräischen Buchstaben, Aleph, und aus dem letzten hebräischen Buchstaben von den 22 Buchstaben, Tav. Und wir lesen, also Aleph, Tav. Nur zwei Buchstaben nebeneinander. Gelesen wird das Ed. Aleph, Tav. In der Regel wird gelesen Ed. Also wir haben zu lesen, Bereshit, Be, der einfache Buchstabe B, zweiter Buchstabe. Be heißt im. Und Reshit, Anfang, Rosh heißt Haupt, und Reshit, Sache des Hauptes. Und Jesus sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende, Aleph und Tav bin ich. Jesus nimmt so genau, dass er sich erniedrigt und sich mit den beiden, mit dem ersten und letzten Buchstaben des hebräischen Alphabetes vergleicht, ne? Und sagt auch, ich bin doch der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega, dann noch im Griechischen. Jetzt dürfen wir lesen hier, mal zuerst. Bereshit, bara, ha-Elohim, es kommt. Et ha-Shamayim, et ha-Erez. Et die Himmel, et die Erde. Jetzt dürfen wir einfach lesen, was da steht. Und dann dürfen wir auf Deutsch lesen. Im Anfang schuf Gott den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und die Vollendung der Erde. Wie in an einer Stelle des Propheten Jesaja geschrieben steht, der ich im Anfang das Ende verkünde. Nur mit dem Unterschied, dass das Ende einer Sache immer wunderbarer, herrlicher ist als der Anfang. Nun, der Anfang heißt Jesus Christus und der ist herrlich. Ja. Und das Ende wird ja darin bestehen, dass in diesem Christus eines Tages eine verlorene Schöpfung wiederhergestellt ist, als emporgehauptet unter das Haupt Jesus Christus eine ganze ehemals verlorene Schöpfung in einer Herrlichkeit zur Darstellung gebracht wird, die wir uns nicht vorstellen können. Also, Bereshit, warum betonen wir das? Wir plagen uns nicht lang mit Hebräisch. Und dann, Anfang und Ende der Himmel. Da hat Gott in Bezug auf die Erschaffung der Himmel schon den Anfang, den er gelegt hat, mit Beginn der Schöpfung, alles, was durch die Himmel einmal sich wälzen wird und Katastrophen, bis zur herrlichen Vollendung, hat Gott schon alles gesehen. Schon in dem ersten Wort, Gott schuf Anfang und Ende, Vollendung der Himmel und schuf Anfang und Vollendung der Erde. Also, Erster Satz der Bibel, ein Evangelium, eine Verheißung in einer mathematischen Präzision ohnegleichen. Wir könnten da nur dabei stehen bleiben heute Abend noch. Zu dem Reschit ist noch etwas Gewaltiges zu sagen. Schlagen wir Hiob 40 auf. Hiob 40. Da wird ein Tier vor uns hingestellt. Die Elberfelder haben das, weil es kein solches Tier gibt auf der Erde, den hebräischen Namen einfach hingesetzt. Vers 10 in Kapitel 39, halt, nein, 40er. Sieh doch den Behemoth. Es wird dieses Tier in langen Versen beschrieben. Warum beschreibt unser Gottes Wort ein Tierwesen, das es auf der Erde nicht gibt, vielleicht einmal gegeben haben könnte? Ja. Und dann wird ja noch ein Leviathan beschrieben. Und solchen Tier, wie der Leviathan beschrieben wird, gibt es auf der Erde auch nicht. Ja, warum? Weil Gott diese Tiere nur als Modelle vor unsere Augen hinstellt, beschreibt nicht das Modell, dass ein ähnliches Tier auf der Erde, das existiert, kann ein Krokodil sein, das eine, und das andere Nashorn, beschreibt das Wesen, von dem das irdische Tier nur ein Schattenriss ist, beschreibt das Wesen, und von diesem Behemoth lesen wir nun in Vers 14, er ist der Erstling der Wege Gottes. Genügt, hier stehen zu bleiben. Warum? Da steht nun wieder das hebräische Wort, er ist der Reschit der Wege Gottes. Kennen wir einen einzigen Weg Gottes? Kennen wir den? Wie heißt der? Der sagen konnte, ich bin der Weg, der einzige Gottgemäßer. Demgegenüber ist hier nun ein Wesen bereschit im Anfang, im Haupt schuf Gott. Können wir das so gut lesen, wenn jetzt sagt, ich bin der Anfang, in Christus schuf Gott den Anfang und das Ende der Himmel, Anfang und Ende der Erde. Bitte? Also hier haben wir Christus davon im ersten Vers und da haben wir ein Wesen vor uns, das mit Christus in dieser Schöpfung, in der ersten Schöpfung schon vorhanden war, von Gott als erstes, herrlichstes Geschöpf geschaffen worden ist. Und das wird hier beschrieben. Ja. Und er war der Reschit der Wege Gottes. Jetzt begannen mit der Schöpfung Gottes und den vielen Geschöpfen, begannen die vielen Wege Gottes. Ja. Und er hat die Ehre, so wie Jesus, auf dem ersten Wortblatt der Bibel und Vers der Bibel, der Reschit ist, der wirkliche, Gott wohlgefällige, vollkommene Anfang, und in ihm schon wird das Ende gesichert. So hat ein Wesen hier die Ehre, und es ist der nachmalige, durch Überheblichkeit des Herzens zu Fall gekommene Satan später. Ja. Wer unter uns vielleicht noch Mühe haben sollte, Weil geschrieben steht, Satan sei ein Lügner von Anfang an. Der Meinung sein könnte ja, dann wäre ja Satan direkt als Satan geschaffen worden, aber bitte, liebe Geschwister, schon ein solches Wort auszusprechen. Ich habe schon gereut. Darf man gar nicht aussprechen. Kommt gar nicht in Frage. Ja, aber Antwort bitte. Er ist ein Lügner von Anfang an. Ja bitte, was machen wir? Jetzt fragen wir wieder die Schrift und nicht meinen Verstand und mein frommes Wissen oder gewisse Brüder anreife. Nein, jetzt forschen wir in der Schrift, was sagt die Schrift dazu? Da haben wir im Neuen Testament eine ganze Reihe von genau gleichen griechischen Worten von Anfang an, aus denen hervorgeht, dass man da immer noch zuerst fragen muss, von welchem Anfang an? Von welchem Anfang an? Da wird von einer Gruppe von Jüngern gesagt, es sind solche, die mit Jesus von Anfang an wandelten am See Genezareth. War das der Anfang, als sie geboren worden sind oder als sie gezeugt worden sind? Oder war das der Anfang, als Jesus sie gerufen hatte? Ja. Und so sind etwa 10 Stellen im Neuen Testament von Anfang an und nie von Anfang der Schöpfung an oder von Anfang der betreffenden Person des Wesens an. Also haben wir eine Antwort hier. Bitte, können ruhig dabei bleiben. Unsere Bibel ist mathematische Präzision in göttlicher Weisheit und Offenbarung. Er ist der Reschit der Wege Gottes. Und dann wird von ihm noch weiteres gesagt. Bevor wir dieses 40. Kapitel verlassen, noch ein Blick ins die 2 letzten Verse im 41. Kapitel. Da lesen wir: Auf Erden ist, hier ist wieder das gleiche Wesen vor uns, die gleiche Person. Als ich das bewusst lesen durfte, zur Kenntnis nehmen konnte, er, der geschaffen worden ist ohne Furcht, hatte ich eine weitgehende Befriedigung auf meine brennenden Fragen während Jahrzehnten. Herr, wie ist es möglich, dass ein Geschöpf, das wie alle anderen Geschöpfe sehr gut aus deiner Hand hervorgegangen ist, wie ist es möglich, dass das während Äonen, während Zeitaltern sich nicht genug tun kann mit Fluchen und Verderben und Zerreißen und Lästern und Töten und Morden und wie die furchtbaren Dinge alle heißen will. Wie ist das möglich, Herr? Begreift ihr die Frage? Hier haben wir eine Teilantwort. Da hat Gott an diesem einen Wesen eines zur Darstellung bringen wollen und zur Darstellung gebracht, reichlich. Wohin es führen muss, wenn ein Geschöpf so geschaffen wird, wie alle Geschöpfe es gern hätten, dass sie sich nicht fürchten müssen. Ja. Wer von uns fürchtet sich nicht vor irgendetwas, vor irgendjemandem? Und wir möchten gern, ja, da in irgendwo im Rhonetal in Frankreich, zur Zeit der Ritter, da gab es einen Ritter, den nannten die Franzosen un chevalier sans peur et sans reproche. Das heißt, ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Das möchten wir ja alles sein. Ritter ohne Furcht und Tadel. Ja. Ja. Da haben wir die erschütternde Antwort. Das ist bei diesem Wesen möglich geworden, weil der keine Gottesfurcht kennt, überhaupt keine Furcht kennt, Der leistet sich, was er will und hat keine Furcht. Er hat keine Furcht. Der weiß, er geht hin, kommt in Gerichte, das macht ihm gar nicht, hat gar keine Furcht. Ich zerstöre weiter, ich lüge, was Zeug hält. Ich schließe einen Bund mit dem Scheol und ich habe mich in der Lüge geborgen und so weiter und so weiter. Der Reschit der Wege Gottes, schreckliche Wege Gottes, sind daraus geworden. Vers 25 noch. Als Hohe sieht er an, aha, er ist König über alle wilden Tiere, haben die Elberfelder wieder mal Angst gehabt, oben zu schreiben, was da steht, unten zum Glück auf eine Stelle hingewiesen. Da steht, alles Hohe sieht er an, er ist König über alle Söhne des Stolzes. Also alle, die wie er sagen, ich bin, der ich bin, und ich mache, was ich will, und da gibt es gar nichts anderes. So. Und alle, die sich so frech dastehen, auch dem Schöpfer und Gott gegenüber, das sind seine Leute. Ja. Das sind seine Leute. Welches Buch in unserer ganzen Weltliteratur kennt eine solche, nur annähernd solche Sprache? Solche Aussprüche. Die Fragen in einer, die Herzen bewegen, brennen, können niemand beantworten. In einer Weise beantworten, dass man staunen muss. Kann wieder. Wo sind wir stehen geblieben? 1. Mose 1, Vers 1. Bereshit, Jesus Christus, Reshit, Satan, merken wir. Beide sind Erstlinge. Einer ist von Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und der andere ist halt nur ein Werk seiner Hände. Ich darf hier noch sagen, das Gericht über Satan wird schrecklich sein. Ich bin aber überzeugt, dass die Tatsache, dass er von Gott geschaffen wurde als Einziger, der keine Furcht kennen kann, dass diese Tatsache bei den Gerichtsverfügungen berücksichtigt werden wird. Längst berücksichtigt ist von Gott. Anfang und Ende der Himmel, Anfang und Ende der Erde. Und die Erde wurde wüst und leer. Wir alle können soweit Hebräisch. Die Erde wurde Tohu Bohu. Wüst und leer. Und Finsternis war über der brausenden Wassertiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und der Finsternis Wassertiefe. Und die Erde nicht war wüst und leer, denn ein Prophet erklärt, Gott hat die Erde nicht Tohu Wabohu geschaffen. Das ist ein gewordener Zustand. Tohu Wabohu. Der Great Fisherman erklärt uns, dass die gegenwärtige Schöpfung schon eine zweite Schöpfung ist und dass unser sogenannter Schöpfungsbericht, der beginnt mit Vers 2, richtig genannt werden müsste, ein Wiederherstellungsbericht einer ersten untergegangenen Schöpfung. Aus Wasser und durch Wasser hat Gott eine erste Schöpfung geschaffen, schreibt er. Eine erste Schöpfung, die in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen ist. Benutzt die Gelegenheit, um etlichen Weisen der Welt etwas ins Stammbuch zu schreiben. Er nennt sie Spötter, die erklären, so wie wir heute die Naturgesetze kennen und damit manipulieren können, so waren diese Gesetze von Anfang der Schöpfung an vorhanden und sind während Jahrmillionen, Billionen so geblieben, diese Naturgesetze bis heute. Wem schreibt Petrus das im Stammbuch? Den Entwicklungstheoretikern, die klar bekennen wenigstens, und da sind sie sauber, eine globale Katastrophe gibt es nicht, geschweige denn eine Universalkatastrophe. Denn hätte es in den Tagen Noahs tatsächlich eine Sintflut gegeben, wie geschrieben steht, dass die Wasser so und so hoch über den höchsten Berggipfeln der Berge sind, die unter allen Himmeln sind. Welcher Berggipfel auf unserem Erdenrind ist nicht unter den Himmeln? Kein einziger. Und die Wasser standen noch so und so viel höher über den höchsten Gipfeln der Berge. Das ist uns, den Elenden der Herde, doch sofort klar, wenn es eine solche nur mal globale Katastrophe gegeben hätte, und die hat es eben gegeben, war so, wie geschrieben steht, dann ist ja eine langsame Entwicklung von einem, aus dem einen ins andere, ganz andere, total gestört. Ne? Bei 9000 Metern Höhe der Berggipfel auf unserer Erde ruhte auf unserer Erdoberfläche ein Atmosphärendruck von eben fast 1000 Atmosphären, 900 Atmosphären. Und bei 200-300 Atmosphärendruck verwandeln sich Elemente, Atome in ganz andere Substanzen. So. Versteht ihr? Also, das kommt absolut nicht in Frage. Eine globale Unterwassersetzung unserer Erde über die höchsten Berggipfel. Aber so war es und so geschah es und so steht geschrieben. Ich mache kurz die Bemerkung. Unser ganzes geologisches, gegenwärtiges Gebilde rings um unsere Erden rum ist nicht während Jahrmillionen, Billionen langsam so entstanden, durch was weiß was für Dinge, die so weit zurückliegen, dass niemand es kontrollieren kann. Das ist natürlich noch, auch noch wichtig zu bemerken. Sondern durch diese während einem Jahr von Gott vollzogene globale Wasserkatastrophe sind die geologischen Gegebenheiten von heute geworden, wie sie sind. Psalm 104 lesen mit Verstand oder mit Einsicht und dann haben wir, so schreibt Petrus, er nennt sich Spötter, ja, natürlich, muss alles so von Anfang der Schöpfung gewesen sein wie heute, nur dann kann es sich eins aus dem anderen entwickelt haben, aber hier habe ich noch etwas zu sagen, schnell. Ein maximal entschlossener Vertreter dieser Entwicklungstheorie nimmt, und schon Darwin selbst hat das genommen, nimmt einen Baum und sagt, zeichnet den hin, sagt da, Erde, Wurzeln, Dreck da, und da kommt jetzt aus dem Dreck etwas hervor, ganz Anfall eurer Wurzel, ein Stamm, und der Stamm, der verzweigt sich jetzt da, nach allen Richtungen, und dann kommen dann die Äste, die verzweigen sich zu Zweigen, und dann zu kleinen Ästchen, und dann kommen dann die Blüten, das ist immer wieder was anderes, die Blätter sind wieder was anderes als die Wurzel und der Stamm, und dann die Früchte sind wieder was anderes als die Blüten, also das haben wir als Beweis für unsere Entwicklungstheorie, ist das ganz klar, nicht so. Dann sage ich, ich freue mich über diese Klarheit, die ihr da habt. Warum? Ich finde aber bei diesem Tannenbaum, den ihr da gezeichnet habt, nur eines, dass an jedem Endzweiglein genau die gleiche Blüte blüht, wie am anderen Zweiglein, ringsum, wie alle ringsum, und dann die gleiche Frucht kommt, ringsum. Aber ich kann euch trösten, es gibt tatsächlich einen Tannenbaum, an dem hängt bei jedem Zweiglein was ganz anderes, das ist der Christbaum. Stimmt's oder habe ich recht? Aber hat Gott den Christbaum geschaffen mit Kugeln und weiß was, so Schokoladetäfelchen und Klimbim dran? Weißt? Habt ihr verstanden, liebe Geschwister? Stimmt, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. So. Mit 84 Jahren darf man ja was sagen. So. Hier zurück, Schöpfung, Schöpfung, Schöpfung. Auch schön, die später anerkennen, wenigstens auch ein Schöpfer ist, von Anfang der Schöpfung an. Ja. Hier, und die Erde wurde wüst und leer. Und dann die Wassermassen. Die Erde wüst und leer und vollständig im Wasser, in den riesen Wassermassen untergegangen. Und da ist noch etwas zu sagen. Bitte. Ich bin sehr dankbar für die Riesenarbeit der Wissenschaft, was die alles zutage fördert, an herrlichen Gesetzen in der Schöpfung unseres Schöpfers. Das sind Realitäten, freue mich riesig. Wenn sie zum Beispiel uns erklären, unter den etwa 100 Atomarten oder Elementen, ist Element Nummer 1 ausgerechnet Wasserstoff. Ein Atom, Kern, Mittelpunkt und ein einziges Elektron, das herumsaust. Also wie unsere Erde und der Mond da. Aber der saust, das Elektronchen saust so herum, dass das Wasserstoff ein Gas ist, Wasserstoff. Element Nummer 1, also aus Wasser und durch Wasser. Eine kleine Bemerkung, wissenschaftlicher Art lautet, was ständig in unserem Weltall an Wasserstoffströmen daherflutet, nicht zu sagen. Und dann gibt sich der betreffende Mühe, oh, entschuldigt, muss da abbrechen. Gibt sich der betreffende Mühe zu erklären, woher kommen die nur? Wie kann man sich das erklären? Ja, wunderbare Antwort, die mich alles andere als befriedigt hat. Ja, diese Wasserstoffmassen, die daher sprudeln, die kommen aus dem Weltall. Wisst ihr jetzt mehr als vorher? Ich auch nicht. So. Erde, Tohu, Wa, Bohu, Wüst und Leer. Nehmen wir es mal ganz persönlich. Gab es in unserem Leben persönlich auch schon Zustände, wo wir sagen konnten, könnte nicht besser kurz bezeichnet werden mit wüst und leer. Gab auch schon Stunden in unserem Leben, wüst und leer. Ist Gott dann in Verlegenheit, wenn er einen Zustand vorfindet, wüst und leer? Ist unser Gott dann in Verlegenheit? Wir werden gerade sehen, wie ein Architekt sich freut, wenn er einen Auftrag bekommen hat, einen prächtigen Palast zu bauen, aber auf dem Gebiet, wo der gebaut werden soll, sind abbruchreife Häuser und weiß was für Baracken und Elendsviertel. Was gibt er da zuerst für einen Befehl? Da holt er den, der Schweiz den Abbruch Honecker und stellt was zuerst mal her? Ein Zustand wüst und leer. Ist gar nichts mehr drauf, als gerade die ebene Erdoberfläche. Ja. Da freut sich der Architekt, dann weiß er, aha, jetzt kann ich den Vermessungsingenieur auf die gesäuberte Fläche bringen und so und zukünftige Bau einmessen, horizontal und so weiter. Also wüst und leer, tohu wa bohu, unsere Erde. Und siehe da, das, was war hier, wüst und leer. Und was hier geschah, schreibt Salomo, ist das, was war, ist das, was sein wird. Und was da geschehen ist das, was noch einmal oder zweimal geschehen wird. So arbeitet unser Gott. Gegebenheiten, die buchstäblich so geschehen sind, so dargestellt, sich dargestellt haben, werden beschrieben. Dann kommt eine Wiederholung, eine erste Vorerfüllung. Und erst in einer dritten Phase kommt erst die Vollerfüllung. Dazu schlagen wir jetzt auf Jeremia 4. Jeremia 4. Jeremia 4, ja, nehmen wir Vers 23. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Hebräisch, Tohu, Wa, Bohu.
Die Tischkassette wenden.
Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Hebräisch, Tohu, Wa, Bohu. Nimmt diese Stelle Bezug auf das, was damals war? 1. Mose 1, Vers 1, 2? Nein. Wann wird unsere Erdoberfläche zum zweiten Mal eine Oberfläche darstellen? Tohu, Wa, Bohu, wüst und leer. Wer weiß, wie bald beim Übergang zu den wunderbaren Zuständen vom tausendjährigen Reich. Wer weiß, wie bald. Lesen wir noch näher. Und ich schaue die Erde an und sie ist Tohu wa bohu, wüst und leer. Und den Himmel und sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an und sie wanken und so weiter. Und kein Mensch ist da. So. Unsere Menschheit, eben gerade in ihrer Weisheit und Fähigkeit. Etwas Wichtiges. Die ganzen wunderbaren, mühevollen Forschungsarbeiten unserer Wissenschaft. Dafür können wir nicht genug danken. Brauchen wir keine Zeit zu verlieren, die Dinge selber zu erforschen. Können das nur noch nehmen, zur Kenntnis nehmen und uns freuen, was unser Gott da alles da hinein geschaffen, geordnet hat. Ja. Woran liegt es nun, dass dann solche globalen Lehren geboren werden oder entstehen, wie die Entwicklungstheorie, die in allen Hochschulen und Mittelschulen, schon in den Volksschulen, als selbstverständlich das verkündet wird. Indem sie die Dinge erforschen können, damit umgehen können, die Dinge funktionieren, die sind mit unheimlich, hat Gott sich in diesen Dingen ihnen geoffenbart. Gibt es für sie keine Entschuldigung. Wie hätte ich wissen sollen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Auf dass sie ohne Entschuldigung seien. Gerade diejenigen, ja, welche. Und nun? Da sie es aber nicht für gut fanden, diesen Gott, der sich ihnen hier in der Schöpfung geoffenbart hat, da sie es nicht für gut fanden, diesen Gott in Erkenntnis zu haben, nach diesem Gott zu fragen, diesem Gott Dank zu sagen für alles das, diesem Gott Ehre zu erweisen, haben die hohen Herren es nicht für gut gefunden, diesem Gott die Ehre zu geben. Da sie es nicht so gut fanden, diesen Gott zu kennen. Also das ist wieder ihre eigene Angelegenheit und Sache, da drin in ihrem Herzen, da drin kann ich schalten und walten, wie ich will, ja, so, soweit Gott das ermöglicht hat, und deshalb nimmt Gott uns bei denen. Und da sie es nicht in ihren Überlegungen, sind sie zu Toren geworden, in, da drin. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und kein Mensch ist da. Und alle Vögel des Himmels sind entflohen. Zustand. Übergang zum tausendjährigen Reich. Warum? Erde, Wasser, Luft. Vergiftet, zerstört. Aus dieser Erdoberfläche, wie sie sich heute darstellt, mit dem Moloch-Verkehr, die riesen Betonschlangen von Autobahnen über Städte hinweg, über Häuser hinweg und so weiter, und Tunnels und Brücken und alles so. Und selbstverständlich wird angenommen, ja, das geht noch nicht nur 10 Jahre so weiter, das geht noch 100 Jahre so weiter, das geht noch 500 Jahre so weiter, das geht noch Jahrtausende so weiter, vielleicht noch 100.000 Jahre so weiter. Aber ich glaube, jedes Sonntagsschulkind merkt heute, es kann heute nicht mehr 20 Jahre so weitergehen. Dann ist überhaupt schon fertig. Wie etliche Weise in dieser Welt schon klar gesagt haben. Die haben selber gemerkt, noch besser als die Frommen. Ja. Im Jahr 2000 ist Schluss. Kommt schon. Fertig. Ja. Und dann ist der Gott da, den sie verachtet haben, der dann erscheint, wie man hört, wo die Not am größten ist, ist die Hilfe Gottes am nächsten. Das ist eine primitive Sache. Stimmt an und für sich so. Aber wir schlagen weiter auf. Von 1. Mose 1 wieder ausgehen. Jesaja 34, Vers 11. Jesaja 34, Vers 11. Richtiges Wort. Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz, und Eule und Rabe wohnen darin, und er, Gott, zieht darüber die Messschnur der Öde Und das Senkblei der Lehre. Ah, was haben wir hier? Also was der Architekt macht, wenn endlich die alten Buden weg sind und der Platz geräumt ist, Tohu Wabohu da ist, nicht? Kommt er, der Vermessungsingenieur, ritzt das Schnurgerüst, wo die Mauern hinkommen, so horizontal, so. Messschnüre, ordnen horizontal nach Längen und Breiten. Seit wann ist dann wieder unser ganzes Erdenrund eingeteilt in Längen und Breite gerade? Seit wann? Ich weiß es nicht, aber schon. Wem kann das überhaupt in den Sinn? Das kam unserem Gott schon in den Sinn, als er zu Abraham sprach, durchziehe das ganze Land, und wir können auch hier Erde lesen, durchziehe das ganze Land nach seinen Längen und nach seinen Breiten. Durchziehe das ganze Land, die ganze Erde nach ihren Längen und Breitegraden. Längen und Breitegraden. Denn das alles habe ich dir und deinen Samen gegeben. Israel ist der Vermessungsingenieur Gottes, der auf der Erdoberfläche horizontal eines Tages herrschen wird. Im tausendjährigen Reich ist das der Fall. Tohu ist jetzt vor Gott Messschnur, ist das positiv. Und Bohu, das Senkblei, Messschnur horizontal, Senkblei ordnet von der höchsten Höhe herab bis in die Baugrube, wo die Fundamente gelegt werden. Und er zieht darüber die Messschnur der Öde, des Tohu und das Senkblei des Tohu. Wunderbar. Hat Gott das da davon gemacht? Ja. Und wer ist dann der Baufachmann, der es mit dem Senkblei zu tun hat? Also noch einmal, Senkblei ordnet horizontal. Bitte?
Messschnur.
Ah, Entschuldigung, ja. Messschnur ordnet horizontal, und zwar, dann sieht der Nachbar, wo da ein Neubau hinkommt, kann er prüfen, ob von seiner Grenze, die ist dort, wo eine Messschnur horizontal ist, wo die Mauer hinkommt, nicht? Ob da der gesetzliche Abstand eingehalten ist. Messschnur ordnet die Beziehung von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Volk zu Volk, immer horizontal über das ganze Erdenrund. Das ist die Messschnur. So. Und jetzt Senkblei. Senkblei des Bohu. Das Schnurgerüst ist fertig erstellt. Stimmt. Der Architekt hat jetzt die Erdaushubfirma bestellt. Die beginnt jetzt zu graben innerhalb der Messschnüre, wo das Haus hinkommt. Die Grube wird gegraben. Die Baugrube unseres Gottes heißt Sheol. Und das Senkblei, und der das Senkblei von oben herunterlässt bis in die Baugrube des Scheols hinunter, heißt Jesus Christus. Blei ist das Symbol der Sünde und der Gesetzlosigkeit. Er, der von Sünde nicht wusste, ließ sich für uns zur Sünde, zum Senkblei machen. Ließ ihn der Vater bis in den Scheol hinabgleiten. Hat er dann da unten einen Grund gelegt, der Vater? Und einen anderen Grund kann niemand legen. Wir bleiben auf der Baustelle. Da wird die Baugrube ist gegraben. Jetzt wird ein eigenartiger Block auf die Baustelle geliefert. Die Bauleute sehen den an, prüfen von allen Seiten. Ach, wer da? Nee. Der hat sich hier verirrt. So wirft man ihn gerade in die Baugrube hinunter. Die Bauleute. Kommt der Architekt auf die Baustelle, so, meine Herren, ich habe doch den Grundeckstein auf die Baustelle liefern lassen. Wo ist der? Große Verlegenheit. Ja, was? Da unten liegt er ja. Große Verlegenheit bei den Fachleuten. Der Architekt sagt, meine Herren, messen Sie einmal jetzt genau nach, wo liegt der da? Ne? Messen wir, wo liegt der? Die messen nach und erstatten Bericht, so und so liegt der da. Meine Herren, der liegt genau dort, wo ich ihn hingeplant habe. Stimmt? Jesus Christus, Senkblei Gottes, in der Hand Gottes, des großen Architekten, ließ ihn durch die Hand seiner Gegner und eingefleischten Feinde in die Baugrube befördern, so, genau an die Stelle als Lösegeld seine Seele, dass unsere Seelen frei ausgehen können. Ja, wunderbar, aber geht noch weiter. Wir schlagen weiter auf, was Jesaja 38, wenn ich nicht irre, und 20,17. Da haben wir eine Stelle, die ich am Anfang angeführt habe, wie frech Geschöpfe von Satan inspiriert, gegen Gott anzutreten. Vers 15. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Denn die überflutende Geißel, wenn die hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Ist das eine Frechheit von Geschöpfen gegenüber dem Schöpfer? Wie antwortet dieser Schöpfer auf solche Frechheit? Können wir gar nicht verstehen. Doch, soweit wir zu den Elenden der Herde Jesu Christi gehören, verstehen wir das sofort. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, auf festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Aha. Was benützt unser Gott angesichts oder im Anhören von solchen frechen Reden? Um die Herrlichkeit seiner Gedanken gegenüber den größten frechen Spöttern in einer Weise unter Beweis zu stellen, dass, wenn Gott denen einmal die Augen öffnen wird und die Ohren öffnen wird und die Herzen öffnen wird, wie er ihnen da geantwortet hat. Was hören wir jetzt? Wir Tohuwabohu. Recht und Gerechtigkeit. Wie oft kommt dieses Zwillingspaar von Worten in unserer Bibel vor? So viel mal, dass ich jedes Mal dachte, ja, Recht und Gerechtigkeit, das ist ungefähr das Gleiche. Nicht? Haben wir jetzt einen Begriff, worin der Unterschied besteht zwischen Recht und Gerechtigkeit? Messschnur des Rechtes, horizontal, Recht. Senkblei der Gerechtigkeit von oben nach unten und dann von unten grundgelegt da oben Aufbau einer neuen Schöpfung, wer weiß wie hoch, bis Christus das Haupt ist, einer neuen verherrlichten Schöpfung. Wir haben gehört, Tohuwabohu, Wüste und Leer. Dann haben wir gehört, Messschnur und Senkblei, was das alles schon an wunderbaren göttlichen Werten in sich birgt. Und jetzt noch, Messschnur und Senkblei sind vor Gott die Begriffe Recht horizontal, Gerechtigkeit vertikal. Das heißt, Tohu, Voraussetzung für Gott, alles horizontal in Ordnung zu bringen, für den Neubau, Grundlegung und Neubau einer verlorenen Schöpfung, um dort dann Recht und Gerechtigkeit sichergestellt zu haben, in einer Weise, nämlich für das Volk Israel haben wir gesehen, als Nation. Israel ist der Vermessungsingenieur über alle Längen und Breitegrade über die ganze Erdoberfläche. Und wer ist dann der Ingenieur, der Bauherr, der Architekt, der Baumeister, der nun die Dinge ordnet von Gott den Höchsten bis hinunter in den Scheol? Wer wagte denn zu schreiben, so habe ich als weiser Architekton, steht im Griechischen, nicht Baumeister, den Grund gelegt. Wer war so zu schreiben? Der vornehmste der Sünder war so zu schreiben. Habe ich den Grund gelegt. Mit was? Dem hat Gott die tiefsten Tiefen der Gottheit so geoffenbart, bis auf die Grundsohle des Scheolten. In Christo Jesu, aber ihm auch Hoheiten von Offenbarungen Gottes, die nicht mehr übertroffen werden können, geoffenbart. Ja. Und wer ist dieser Paulus? Ein Schuhmacher pflegt zu sagen, dass unser Klassenlehrer, mit dem wir es besonders zu tun haben, der schreibt nämlich, seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Gottes und Christi geworden bin. Aha. Also. Messschnur des Rechtes, Israel. Senkblei der Gerechtigkeit, Gott, der die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, seinen Sohn zur Sünde machen zu lassen, als grundlegend im Scheol seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet haben, ja. Um ihn dann jetzt herauszulosen, zu bauen, eine ganze neue Schöpfung neu zu bauen, bis in die unendlichen Herrlichkeiten, in die Gott diese gegenwärtige Schöpfung führen wird. Nun, abschließend Recht und Gerechtigkeit, pflege ich die Frage zu stellen, haben wir schon einmal bei einem Rechtskundigen, also einem Anwalt, eine Firmatafel bei seiner Eingangstür gesehen, Gerechtigkeitsanwalt. Wisst ihr was? Wenn dem noch der Gedanke käme, der würde direkt erschrecken, würde keiner wagen zu schreiben, Gerechtigkeitsanwalt. Dann hätte er es mit dem gerechten Gott zu tun und mit dem Scheol da unten, mit den Tiefen der Gottheit. Da wird es dem schwindelig. Und unsere sozialistische Zeitung in Zürich, die hat auch nicht gewagt zu schreiben Volksgerechtigkeit, sondern einfach Volksrecht. Merken wir. Da weiß also die Welt, merkt davon selber etwas. Also so weit geht das nicht. Also der Ausdruck gehört dahin und der hat es mit dem zu tun. Und zurück, die Stunde ist bald vorbei, gell? Aber es ist noch lange nicht Mitternacht, nicht? Aber so.
Die Zeit ist also nicht vorbei, absolut.
Wie?
Die Zeit für Mitternacht ist also nicht vorbei.
Ja, ja, ja. So. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern der Finsternistiefe. Damit schließen wir. Der Geist Gottes schwebte hier über den Wassern, schwebte. Im hebräischen Wort stecken die Begriffe drin, schwebte, Impulse gebend, fluoreszierend, und wie das alles noch möglich wiedergegeben werden könnte, der Geist Gottes. Befasst sich also mit was? Genau mit dem Endergebnis des Untergangs einer ersten wunderbaren Schöpfung, wo es die Himmel gab und die himmlischen Wesen, also die Engel und Geisterwelt, und eine Erdkugel gab es, aber noch keine Menschen darauf. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Schwebt über den Wassern. Da ist eine ruhende Wasserfläche. Ich lasse nur ein Steinchen fallen. Was passiert? Einschlagstelle des Steinchens, was passiert jetzt? Jetzt gibt es konzentrische Kreise genau um das Steinchen herum. Was bilden sich hier? Es bilden sich Wellen, stimmt. Und was noch? Und Schwingungen. In mathematischer Progression. Fortlauf. Sehr kurz. Und dann immer langsamer und immer flacher. Haben wir etwas gemerkt? Unsere ganze gegenwärtige Schöpfung existiert in Bezug auf die Anzahl von Wellen, Längen und Schwingungszahlen. Dann ist es entweder Wasser oder es ist Farbe Blau oder es ist ein Gas oder es ist ein fester Körper oder es ist, funktioniert irgendetwas mit elektromagnetischen Ordnungen. Alles in gekrümmten Ordnungen, in mathematischer, geometrischer Weise. Aha. So gab der Geist Gottes über diese Wasser, unheimliche Wassermassen, gab er jetzt Impulse. So. Und dann kam zuerst das Licht. Ich darf hier nicht stehen bleiben, das wissen wir. Und dann kam das und das und das. Ich darf nur sagen, in den ersten drei Etappen Licht, Wasser, Feste und dann die Erde und die Pflanzen, da hat Gott die Wohnräume gebildet, die Himmel, Wohnräume für die Geisterwelt, dann die Erde aus den Wassern hervorgerufen, so als Wohnort für die Menschen, und dazu erst die ganze botanische Welt hingesetzt. Und die botanische Welt, da am dritten Tag, was liefert sie? Die liefert den Sauerstoff, dass wir leben können. Und was machen wir mit dem Sauerstoff? Und alle, und auf der anderen Seite, was alles beherrscht, sind Sonne, Mond und Sterne, beherrschen alles. Und jetzt kommen noch bluttragende Lebewesen. Fische mit hellem Blut oder weißem Blut, Vögel und dann die Erdtiere und dann der Mensch. Und die Blutträger auf dieser Seite der Gestirne, ja, bedürfen des Sauerstoffs, um leben zu können. Die Produzenten sind auf der anderen Seite. Und was wir ausatmen, brauchen die Grünen da mit ihrem Chlorophyll, um ihrerseits leben zu können. Sind das Ordnungen? Bitte schön. Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Wir schließen jetzt mit dem letzten Wort. Und der Geist und die Braut, die schönsten Dinge, die es gibt in der Weltgeschichte unseres Gottes, in der Heilsgeschichte, die sprechen, komm, es laden die ein. Nicht wir, komm, Herr Jesus. Der Herr, der Geist, lesen wir. Gott ist Geist. Das ist der Bräutigam. Und die Braut sprechen, komm. Ja, wer wird eingeladen? Wen da dürftet? Und wer da trinken will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Davon ist der Geist Gottes auf Finsterniswassern des vollzogenen Gerichtes wirksam. Und dahinten ist der Geist Gottes, woran? Aus allen Finsterniswassern und Feuergerichten der Geschöpfe Gottes herauszuholen, wer herauskommen will, wer trinken will, weil er Durst hat, der komme nur mit einer Bedingung, nämlich der spreche seinem Hintermann im Feuergericht, du darfst auch kommen. Und dann darf er kommen. Gibt es einen gewissen reichen Mann, der möchte schon längst trinken? Nach dem Gesetz ist es unmöglich, dass ein vom Gesetz gerichteter, verfluchter je wieder aus dem Fluch herauskommen kann. Da gibt es kein Herüber und kein Hier hinüber. In Römer 8 aber dürfen wir lesen, dass dem Gesetz unmögliche Tat kostet, hat ihn aber Golgatha gekostet. Und so kann jetzt der Geist und die Frau einladen. Du reicher Mann, hast du Durst? Hast schon lange. Aber es ist ja unmöglich, dass ich trinke. Was? Was unmöglich? Nein. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selber. Auch du. Komm, du darfst trinken. Aber bitte sag deinem Bruder, für den du noch Fürbitte getan hast, du darfst auch kommen. Und der sagt zum dritten und vierten. Und das ist die Kettenreaktion der Liebe Gottes, die erst dann aufhört, wenn keiner mehr Durst hat. Soweit, Halleluja, Amen.
Ich muss erst der 1. Korinther erwähnen. Wir beurteilen alles als Gemeinde. Werden aber von niemandem beurteilt, weil wir den Geist tragen. Und als solche kommen wir heute auch zusammen, Gemeinde Jesu Christi, die den Geist trägt. Und es ist nun fast, möchte man sagen, etwas Erschütterndes in der Wissenschaft, weil du angeführt hast, sie finden es oder fanden es nicht für gut, Gott zu kennen. Ich habe leider die Schriftstelle nicht gefunden in meiner Bibel, sie muss wohl beim Petrus stehen, aber sie fanden es nicht für gut, Gott zu kennen. Es ist in der Tat in der Wissenschaft so, man forscht so, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist der Grundsatz aller Wissenschaft. Man forscht so, als ob es Gott nicht gäbe. Und das geht so weit bis in die Theologie hinein. Auch dort forscht man schon so, als ob es Gott
so wirft man ihn gerade in die Baugrube hinunter, die Bauleute. Kommt der Architekt auf die Baustelle, so, meine Herren, ich habe doch den Grundeckstein auf die Baustelle liefern lassen, wo ist der? Große Verlegenheit. Ja, aber da unten liegt er ja. Große Verlegenheit bei den Fachleuten. Der Architekt sagt, meine Herren, messen Sie einmal jetzt genau nach, wo liegt der da? Ne? Messen wir, wo liegt der? Die messen nach und erstatten Bericht, so und so liegt der da. Meine Herren, der liegt genau dort, wo ich ihn hingeplant habe. Stimmt? Jesus Christus, Senkblei Gottes, in der Hand Gottes, des großen Architekten, ließ ihn durch die Hand seiner Gegner und eingefleischten Feinde in die Baugrube befördern, so genau an die Stelle als Lösegeld seine Seele, dass unsere Seelen frei ausgehen können. Ja, wunderbar, aber geht noch weiter. Wir schlagen weiter auf, was Jesaja 38, wenn ich nicht irre, und 20, 17. Da haben wir eine Stelle, die ich am Anfang angeführt habe, wie frech Geschöpfe von Satan inspiriert, gegen Gott anwagen, gegen Gott anzutreten. Vers 15. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen, und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Denn die überflutende Geißel, wenn die hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Ist das eine Frechheit von Geschöpfen gegenüber dem Schöpfer? Wie antwortet dieser Schöpfer auf solche Frechheit? Können wir gar nicht verstehen. Doch, soweit wir zu den Elenden der Herde Jesu Christi gehören, verstehen wir das sofort. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion. einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aus Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblatt. Aha. Was benutzt unser Gott angesichts oder im Anhören von solchen frechen Reden? Um die Herrlichkeit seiner Gedanken gegenüber den größten, frechsten Spöttern in einer Weise unter Beweis zu stellen, dass, wenn Gott denen einmal die Augen öffnen wird und die Ohren öffnen wird und die Herzen öffnen wird, wie er ihnen da geantwortet hat. Was hören wir jetzt? Wir Tohuwabohu, Recht und Gerechtigkeit. Wie oft kommt dieses Zwillingspaar von Worten in unserer Bibel vor? So viel Mal, dass ich jedes Mal dachte, ja, Recht und Gerechtigkeit, das ist ungefähr das Gleiche. Nicht? Aha. Haben wir jetzt einen Begriff, worin der Unterschied besteht zwischen Recht und Gerechtigkeit? Messschnur des Rechtes, horizontal, Recht. Senkblei der Gerechtigkeit, von oben nach unten und dann von unten, grundgelegt da oben, Aufbau einer neuen Schöpfung, wer weiß wie hoch, bis Christus das Haupt ist, einer neuen, verherrlichten Schöpfung. Wir haben gehört, Tohu Wabohu, Wüste und Leer, dann haben wir gehört, Messschnur und Senkblei, was das alles schon an wunderbaren, göttlichen Werten in sich birgt. Und jetzt noch, Messschnur und Senkblei sind vor Gott die Begriffe Recht horizontal, Gerechtigkeit vertikal. Das heißt, Tohu, Voraussetzung für Gott, alles horizontal in Ordnung zu bringen, für den Neubau, Grundlegung und Neubau einer verlorenen Schöpfung, um dort dann Recht und Gerechtigkeit sichergestellt zu haben, in einer Weise, nämlich für das Volk Israel haben wir gesehen, als Nation. Israel ist der Vermessungsingenieur über alle Längen und Breitegrade über der ganzen Erdoberfläche. Und wer ist dann der Ingenieur, der Bauherr, der Architekt, der Baumeister, der nun die Dinge ordnet von Gott dem Höchsten bis hinunter in den Scheol? Wer wagte denn zu schreiben, so habe ich als weiser Architekton, steht im Griechischen, nicht Baumeister, den Grund gelegt. Wer war so zu schreiben? Der vornehmste der Sünder war so zu schreiben. Habe ich den Grund gelegt. Mit was? Dem hat Gott die tiefsten Tiefen der Gottheit so geoffenbart, bis auf die Grundsohle des Scheols mit. In Christo Jesu, aber ihm auch Hoheiten von Offenbarungen Gottes, die nicht mehr übertroffen werden können, geoffenbart. Ja. Und wer ist dieser Paulus? Ein Schuhmacher pflegt zu sagen, dass unser Klassenlehrer, mit dem wir es besonders zu tun haben, der schreibt nämlich, seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Gottes und Christi geworden bin. Aha, also, Messschnur des Rechtes, Israel. Senkblei der Gerechtigkeit, Gott, der die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, seinen Sohn zur Sünde machen zu lassen, als grundlegend im Scheol
seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet haben. Um ihn dann jetzt herauszuloten, zu bauen, eine ganze neue Schöpfung neu zu bauen, bis in die unendlichen Herrlichkeiten, in die Gott diese gegenwärtige Schöpfung führen wird. Nun, abschließend Recht und Gerechtigkeit, pflege ich die Frage zu stellen, haben wir schon einmal bei einem Rechtskundigen, also einem Anwalt, eine Firmatafel bei seiner Eingangstür gesehen, Gerechtigkeitsanwalt. Wisst ihr was? Wenn dem noch der Gedanke käme, der würde direkt erschrecken. Würde keiner wagen zu schreiben, Gerechtigkeitsanwalt. Dann hätte er es mit dem gerechten Gott zu tun und mit dem Scheol da unten, mit den Tiefen der Gottheit. Da wird es dem schwindelig. Und unsere sozialistische Zeitung in Zürich, die hat auch nicht gewagt zu schreiben, Volksgerechtigkeit, sondern einfach Volksrecht. Merken wir. Da weiß also die Welt, merkt davon selber etwas, also so weit geht das nicht, also der Ausdruck gehört dahin und der hat es mit dem zu tun. Und zurück, die Stunde ist bald vorbei, gell? Aber es ist noch lange nicht Mitternacht, nicht? Aber so.
Die Zeit ist also nicht vorbei, absolut. Wie? Die Zeit zur Mitternacht ist also nicht
ja,
vorbei.
Ja, ja, ja. So. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern der Finsternistiefe. Damit schließen wir. Der Geist Gottes schwebte hier über den Wassern. Schwebte. Im hebräischen Wort stecken die Begriffe drin. Schwebte, Impulse gebend, fluoreszierend. Und wie das alles noch möglich wiedergegeben werden könnte, der Geist Gottes befasst sich also mit was? Genau mit dem Endergebnis des Untergangs einer ersten wunderbaren Schöpfung, wo es die Himmel gab und die himmlischen Wesen, also die Engel- und Geisterwelt, und eine Erdkugel gab es, aber noch keine Menschen darauf. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Schwebt über den Wassern. Da ist eine ruhende Wasserfläche. Ich lasse nur ein Steinchen fallen. Was passiert? Einschlagstelle des Steinchens. Was passiert jetzt? Jetzt gibt es konzentrische Kreise genau um das Steinchen herum. Was bilden sich hier? Es bilden sich Wellen, stimmt. Und was noch? Und Schwingungen. In mathematischer Progression. Fortlauf. Sehr kurz. Und dann immer langsamer und immer flacher. Haben wir etwas gemerkt? Unsere ganze gegenwärtige Schöpfung existiert in Bezug auf die Anzahl von Wellen, Längen und Schwingungszahlen. Dann ist es entweder Wasser oder es ist Farbe Blau oder es ist ein Gas oder es ist ein fester Körper oder es ist, funktioniert irgendetwas mit elektromagnetischen Ordnungen. Alles in gekrümmten Ordnungen, in mathematischer, geometrischer Weise. Aha. So gab der Geist Gottes über diese Wasser, unheimliche Wassermassen, gab er jetzt Impulse. So. Und dann kam zuerst das Licht. Ich darf hier nicht stehen bleiben, das wissen wir. Und dann kam das und das und das. Ich darf nur sagen, in den ersten drei Etappen Licht, Wasser, Feste und dann die Erde und die Pflanzen, da hat Gott die Wohnräume gebildet, die Himmel, Wohnräume für die Geisterwelt, dann die Erde aus den Wassern hervorgerufen, so als Wohnort für die Menschen, und da zuerst die ganze botanische Welt hingesetzt. Und die botanische Welt,
da am dritten Tag,
was liefert sie? Die liefert den Sauerstoff, dass wir leben können. Und was machen wir mit dem Sauerstoff? Ja. Und alle, und auf der anderen Seite, was alles beherrscht, sind Sonne, Mond und Sterne, beherrschen alles. Und jetzt kommen noch bluttragende Lebewesen. Fische mit hellem Blut oder weißem Blut, Vögel und dann die Erdtiere und dann der Mensch. Und die Blutträger auf dieser Seite der Gestirne, ja, bedürfen des Sauerstoffs, um leben zu können. Die Produzenten sind auf der anderen Seite. Und was wir ausatmen, brauchen die Grünen da mit ihrem Chlorophyll, mit, um ihrerseits leben zu können. Sind das Ordnungen? Bitte schön. Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Wir schließen jetzt mit dem letzten Wort. Und der Geist und die Braut, die schönsten Dinge, die es gibt in der Weltgeschichte unseres Gottes, in der Heilsgeschichte, die sprechen, komm, es laden die ein. Nicht wir, komm, Herr Jesus. Der Herr, der Geist, lesen wir. Gott ist Geist. Das ist der Bräutigam. Und die Braut sprechen, komm. Ja, wer wird eingeladen? Wen da dürftet? Und wer da trinken will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst.